da bist. Mein Thema heute Morgen ist, halte fest an der Hoffnung. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Wenn man einem Menschen die Hoffnung nimmt, nimmt man ihm das Leben. So halte fest an der Hoffnung. Und ich möchte dir durch die Gnade Gottes einfach zeigen, was die Hoffnung vermag, was die Hoffnung ist, wie sich die Hoffnung auswirkt und was die Hoffnung ist. Halte fest an der Hoffnung. Heute Abend möchte ich noch einladen für die Gemeinde Bibelschule. Das Matthäus-Evangelium ist fertig und sind guter Stoff, gutes Material. Das erste Evangelium eigentlich so vorne in der Bibel, aber nicht das allererste, was geschrieben worden ist. Also du wirst hier sehr viel Neues erfahren im Matthäus-Evangelium. Und ich möchte dich also einladen zu dieser Gemeindebibelschule. Wir wollen aus dem Wort Gottes lernen. Wir wollen eine starke, bibelgegründete Gemeinde sein. Wir wollen festhalten am Wort Gottes, aber wir müssen das Wort Gottes zuerst mal auch kennen. So, dann möchte ich dich einladen für Mittwoch, den 23. um 16 Uhr, lebe mit dem Herzen. Die meisten leben nur mit Kopf. Oh, die richten sich nur nach dem Kopf, was der Kopf sagt, was die Gefühle sagen, aber das Herz. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Also das Herz ist so wichtig. Lebe mit dem Herzen. Dann am Freitag, und das so schnell vergeht die Zeit, schon der ganze Monat bald rum. Am Freitag wird das Thema sein, löse dich von deinen Ängsten. Also wird etwas sein gegen die Angst, gegen Depressiva oder was es auch immer ist. Also ich werde gute Medizin verpassen gegen die Ängste, dass du so kühn bist wie ein Löwe, dass du dein Revier abzeichnest. Weißt du, warum der Löwe brüllt? Er zeichnet sein Revier. Das ist mein Land. Niemand darf hier kommen. Und wehe, wenn da einer über die Grenze geht. Also lebe ohne Ängste, vertreibe deine Ängste, was es auch immer ist. Gott will dir Großes tun am nächsten Sonntag, so Gott will, und wir leben und wir erwarten auch Großes. Und dann wieder nächsten Mittwoch trenn dich von der Schubladentheologie, also so kleinkariert, so Schachtelchen. Gott hat ganz andere Grenzen. Halte fest an der Hoffnung. Hoffnung ist die Sehnsucht, der Hunger der Seele. Wenn du keine Erwartungen hast, dann hast du keine Hoffnung. Dann baust ab, dann fangst an zu welken. Ich lese in Römer Kapitel 15, Vers 13, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, könnte auch die Gemeinde zu Berlin sein. Da schreibt, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Also das wird gezeigt, so in Stichworten ganz schnell, wo unsere Hoffnung herkommt. Gott der Hoffnung. Gott hat so viel Hoffnung. Er hat Hoffnung in dir. Dich gäb's noch gar nicht, wenn Gott keine Hoffnung hätte. Römer 15, Vers 13. Wenn Gott dich nicht lieben würde, würdest du gar nicht hier sitzen heute Morgen. Aber Gott hat Hoffnung. Auch wenn es stümpelhaft und kleinlich alles ist und gering und schwach ist. Aber Gott erwartet, aus dem wird noch was. Aus dir wird noch was. So, und dann, wie passiert diese Hoffnung? Wie kommt sie zustande? Wenn die Hoffnung da ist, dass Freude an jeder Kleinigkeit, an jeder Blume, an jeder Ameise, an jeder Schnecke. Da ist Freude an kleinen Dingen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit aller Freude soll dein Leben erfüllt werden. Nicht nur religiöse Freude, sondern auch materielle Freude, dass du sagst, ach, der Pudding. Selbst wenn es Wackelpudding ist. Oh, das ist fein und so weiter. Du sollst, wenn du Gott hast in deinem Herzen, freust du dich an den Kleinigkeiten. Nicht an nur gewaltige, große, weltbewegende Dinge, nein, an den Kleinigkeiten. Und dann, Gott der Hoffnung erfülle dich mit Frieden im Glauben, in der Erwartung Gottes, in der Hoffnung Gottes, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Also nicht aus dir und mir, nicht aus uns, sondern aus der Kraft Gottes. Das nur so der Rahmen, der uns hier abgesteckt wird. Für die Hoffnung brauchen wir immer eine Quelle, einen Urheber, einen Autor. Und das ist die Bibel zuerst einmal. Hier wird uns im Wort Gottes gezeigt, wie wir zu Menschen der Hoffnung werden. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er hat den Menschen Hoffnung gemacht. Es wird jemand kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Da fing schon der Glaube, die Hoffnung an. Und er setzt sich fort. Es ist so wichtig, dass es uns plausibel ist. Gott meint es gut mit mir. So viele Kirchen, Religionen, die predigen einen strafenden Gott, einen züchtenden Gott, einen strengen Gott, einen Polizistengott, der immer hinterher ist. Je, weh, wenn du falsch parkst. Weh, wenn du irgendwie ein bisschen komisch dich benimmst. Gleich aufgeschrieben und gleich bist du bestraft. Aber Gott ist nicht so. Gott ist ein Gott der Liebe. So, Hoffnung. Hoffnung setzt immer jemand voraus, der uns die Hoffnung macht. Wenn du zum Arzt gehst, und der Arzt schon sich hinten am Kopf kratzt, dann weißt du, da stimmt was nicht. Oder wenn sie dich geröntgt haben und dann nicht sofort gleich die Diagnose kriegst und keine gute Nachricht, dann erwartest du keine gute Nachricht. Aber wenn der Arzt kommt und sagt, Herr Matthäus, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Weißt du, selbst wenn da noch nichts in Ordnung ist, aber du glaubst, dass es in Ordnung ist. Die Hoffnung gibt dir Kraft zum Leben. Und wir müssen nur ein bisschen arbeiten da dran, aber es wird schon gut werden. Das gibt einem Hoffnung. Unsere Seele braucht immer Verstärkung, braucht irgendetwas zu hoffen, braucht irgendjemand, der uns motiviert. Das ist die Seele so angelegt. Für den Kranken ist der Arzt der Autorität, die sagt, mit ihnen wird's, es geht schon aufwärts. Weißt du, mit denen geht's vorwärts. Das gibt dem Menschen, dem kranken Menschen so viel Hoffnung. Für Gott bist du und ist er für dich zuständig. Wenn Gott in dir sagt, mein Kind, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das ist doch Hoffnung. Ein Gott, der einen aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreit, was er damals konnte, an diesem Gott hältst du dich. Oft höre ich Menschen sagen, wenn nichts mehr läuft, also uns kann nur noch Gott helfen. Hoffnung. Wenn du so weit gekommen bist, dass nur dir Gott helfen kann, dann bist du in guter Gesellschaft. Jesus hilft gerne, der Heilige Geist hilft gerne. Er hat Stürme gestillt, Kranke geheilt, Schwache gestärkt, Sünden vergeben, Tote auferweckt. Lauter Geschichten, die gut waren. Hoffnung. Wenn Maria betet, die Mutter Jesu betet, Herr, und du stürzt die Mächtigen von ihren Thronen, und das, was niedrig ist, das wirst du erhöhen. Das ist Hoffnung, auch wenn es 30 Jahre dauert. Hoffnung. Du stürzt die Mächtigen von den Thronen. Du bist wer, der die Geschichte schreibt, der die Geschichte macht. Hoffnung ist etwas wie Vision, wie Traum. Ist natürlich noch nicht die Erfüllung und die Vollendung. Aber es ist Same, was dann aufgeht. Also wenn du heute was ernten möchtest, musst auch in der Erde was stecken. Und dann erwartest du, dass da was kommt. Dass Rüben kommen, dass Karotten kommen, dass Kartoffeln kommen, dass Weizen kommen. Du erwartest etwas. Und wir sind auch Menschen der Erwartung. Ich warte auf Jesus. Ich erwarte das Eingreifen Gottes. Ich erwarte, dass Gott alles recht macht. Hoffnung ist also eine Vision. So viele geben sich auf und das ist eine Tragödie. Also ich kann nicht mehr geheilt werden. Mir kann niemand mehr helfen. Bei mir ist aus und vorbei. Gestern haben wir ein gutes Thema gehabt. Ich möchte dir empfehlen, die Kassetten und die Predigten von dieser Woche. Es kommt alles so, wie Gott es will. Und wenn du weißt, Gott ist im Regiment, Gott sitzt auf dem Thron, Gott hat alles unter Kontrolle, das gibt dir Hoffnung. Also mir auf jeden Fall. Also mit Gott komme ich immer durch. Oder dann das Thema vorher, erlebe positive Veränderungen, Mittwoch, letzte Woche. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, erlebst du ständig positive Veränderungen, weil du glaubst an das Gute und du erlebst das Gute. Wenn du an das Gute nicht mehr glaubst, wirst du auch das Gute nicht mehr erleben. Wenn du nur noch Krieg und Terror erwartest und nur Streit und Diskussionen und Weltuntergang, du wirst den Weltuntergang erleben. Aber wenn du sagst, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht, das ist Hoffnung, die Gott lieben. Ohne Hoffnung wird aus uns nichts, dann arbeiten wir gar nicht effektiv. Wenn du arbeitest und du weißt, ich kriege kein Geld, würdest nicht einmal den kleinen Finger krumm machen. Aber wenn du arbeitest und du weißt, ich werde was bekommen, in meiner Tüte oder auf meinem Konto wird was draufkommen oder reinkommen, so dann arbeitest und wenn du weißt, ich werde gutes Geld bekommen, dann machst du alles mobil, um das gute Geld zu verdienen. Ohne Hoffnung würdest du nichts machen. Wir leben von der Hoffnung, aus der Hoffnung, für die Hoffnung, mit der Hoffnung. So, ohne Hoffnung glauben wir auch nichts. Wenn ich nichts erwarten würde von Gott, dass ich eines Tages auferstehe, in den Himmel fahre, den Himmel bewohne und den Himmel erfülle und den Himmel durchwandere, wenn ich diesen Glauben nicht habe an den Himmel, würde ich gar nicht hier für den Himmel leben. Aber ich habe Hoffnung auf den Himmel. Ich erwarte den Himmel. Ohne Hoffnung leben wir auch gar nicht effektiv. Wenn du nicht weißt und nicht glaubst, da wird noch was rauskommen, da wird noch was passieren. Meine Sternstunde kommt noch. Wenn du die Erwartung deiner Sternstunde nicht hast in deinem Leben, wirst du für deine Sternstunde nicht arbeiten. Aber du weißt, es wird was kommen, Gott wird mich gebrauchen, ich werde einen großen Fisch ans Land ziehen. Einen riesigen Fisch, einen Walfisch. Saul von Tarsus, der Ananias. Weißt du, er hat Hoffnung gehabt. Er saß und wartete auf die Stunde Gottes und dann plötzlich kam der Heilige Geist und redete zu ihm. Hoffnung ist, gib dich nicht auf. Sag nicht, ich bin zu alt, ich bin zu krank, gehöre schon zum alten Eisen ab 40, aufwärts 50, dann ist schon Schrott. Und je weiter du nach hinten kommst, da über 50 plus, dann und so weiter. Nein, da fängt erst das Leben an. wenn du dein Leben abschreibst und anfängst, Biografie zu schreiben und zurückschaust, was früher einmal war, es war einmal. Wir sollten Science-Fiction-Romane schreiben und vielleicht Science-Fiction-Romane auch lesen. Und das ist das beste Science-Fiction-Roman hier, die Bibel. Da steht das dritte Jahrtausend beschrieben, da steht deine Zukunft, deine Ewigkeit. Die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Gib dich nicht auf. Du brauchst etwas Übernatürliches, damit du über diese Welt hinaus wächst. Etwas, was über die menschliche Natur hinausgeht, und das ist Gott. Harre des Herrn, und die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler, die explodieren. Du brauchst etwas Außerirdisches, um das Jenseits zu erreichen. Anders kommst du nicht nach oben, zum Thron Gottes, in die Ewigkeit, in den Himmel. Du brauchst etwas Übernatürliches. Und wenn du dich an das Übernatürliche hältst, du wirst so voll Hoffnung sein. Du wirst immer mehr gefestigt sein im Glauben. Ja, das ist es, das wartet auf mich. Das Leben dieser Welt ist nicht wert. Also trachtet nach dem, was droben ist, nach der Herrlichkeit, nach Gott, zu Gottes Thron. Und wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Wenn du diese Hoffnung nicht hättest, ich bin für den Thron Gottes bestimmt, würdest du auch dafür nicht leben. Menschen, die aus dem Jenseits leben oder ein Jenseits haben in ihrem Leben, die fallen nicht mehr ab. Die wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich zu arbeiten. In meiner ewigen Lohntüte wird etwas drin sein. Da werden lauter Perlen sein, lauter Edelsteine sein, die bewährt sind im Feuer. Dich kann nichts erschüttern. Wenn du eine Hoffnung hast, dann kann kommen, was du willst. Ich weiß, es wird durcheinander gewirbelt, aber wir kommen im Oben. Ich werde nie vergessen, mein Physiklehrer hat ein Glas Wasser mal genommen. Ich dachte, was will er da machen? Da hat er ein paar Tropfen Öl reingeschüttet und dann hat er es schön durchgeschüttelt. Und dann hat er gesagt, Kinder, was seht ihr? Und dann haben wir gesagt, ein Durcheinander. Und dann sagt er, lass das Wasser sich setzen, lass mal zur Ruhe kommen und du wirst sehen, das Fett schwimmt immer oben. Und das habe ich etwas gelernt für mein persönliches Leben. Das ist meine Hoffnung. Das Gute schwimmt immer oben. Das Göttliche schwimmt immer oben. Das Ewige schwimmt immer oben. Wir werden auf dieser Welt manchmal ganz schön durcheinander gewirbelt, dass wir nicht mehr wissen, was ist oben und was ist unten. Aber dann, wenn du ein bisschen Ruhe hast, deshalb 6 Tage arbeiten, da wirst du so durcheinander gewirbelt. Am Freitag bist du ganz konfus. Oder am Sonntag, aber am Sabbat, am Tag des Herrn, da kommst du zu der inneren Ruhe, zu dem inneren Frieden und sagst, mir ist wohl in dem Herrn. Ich weiß nicht, wie viele von euch berufstätig waren oder sind. Also bei mir war das immer so, weißt du, bis Mittag habe ich gearbeitet. Aber dann ab Mittag um 2 Uhr habe ich schon geguckt, wann ist Feierabend. Auch Hoffnung. Wann ist Feierabend? Wann kann ich nach Hause gehen? Hoffnung. Es gibt einen Feierabend. Du kannst nach Hause gehen, kannst alles hinter dir lassen. Das ist unsere Hoffnung. Du kannst eines Tages die ganze Welt hinter dir lassen und sagst, das war einmal. Und du gehst nach vorne. Christen gehen immer nach vorne. Die haben eine Hoffnung. Wir lassen mal eines Tages alles hinter uns. Die Welt war unserer nicht wert. Wenn du die zweite Hälfte des Hebräerbriefes liest, Kapitel 11, die Welt war ihr nicht wert. Sie haben alles stehen gelassen, liegen gelassen. Wir nehmen sowieso nichts mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wofür und wozu das alles? Also Hoffnung. Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Auferstehung. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Wenn du Hoffnung hast, du wirst nicht zuschanden werden. Du wirst irgendwie wieder hochkommen. Und das ist, was ich dir sagen möchte. Du kommst hoch, wenn du glaubst. Wenn du aber glaubst, ich bleibe im Loch, ich komme nicht hoch. Hier im Todestal, da werden wir alle verrecken, umkommen. Aber Gott sagt in seinem Wort, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du sollst nicht bei den Ungerechten landen, sondern bei den Gerechten. Unser Vorteil ist, gegenüber den Ungläubigen, das ist der einzige Vorteil, den ich habe, wir haben Hoffnung. Die Ungläubigen haben keine Hoffnung. Ich liege 1,80 Meter unter der Erde und dann ist aus und vorbei mit mir. Aber bei mir fängt erst das an, wenn ich unter der Erde 1,80 Meter bin. Dann wächst mein Leben, entwickelt sich mein Leben im richtigen Sinn, wie Gott es wollte. Wir haben hier schon das Fahrgeld, das Angeld, das Pfand des ewigen Lebens für die Ewigkeit. Wir haben hier das Wissen. Also wir müssen das gleiche Leben, das gleiche erleben wie die Ungläubigen in dieser Welt. Aber wir haben Hoffnung. Wir kommen raus. Wir sind nicht verdammt hier für diese Welt. Wir haben Hoffnung auf einen Bahnhof, auf einen Flughafen, dass wir irgendwo landen werden. Und wir wissen, so wie Jesus auferstanden ist, so werden wir auch auferstehen. Er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Kraft, weiterzumachen, dass ich mich nicht aufgebe. Wir Gläubige haben so, ein Pfand in der Tasche, wir haben Hoffnung und das lässt uns leben. Die Hoffnung lässt dich nicht zuschanden werden. Eines Tages, vielleicht nicht gerade jetzt im Augenblick, aber eines Tages, und wir leben für diesen einen besonderen Tag, für den Tag Gottes, wir werden Gott sofort erkennen, das ist mein Vater, dem habe ich gedient, den habe ich verehrt, den habe ich angebetet, für den habe ich alles gegeben, alles geopfert, das ist mein Vater. Was für ein Erlebnis wird es sein, wenn du deinen Vater erkennst. Nicht deinen irdischen, sondern deinen himmlischen Vater. Und deinen großen Bruder Jesus Christus, deinen Heiland. Weißt du, da kommst du in der Ewigkeit und dann beherrschst du schon die Sprache der Ewigkeit. Nicht nur, dass du in Sprachen reden kannst, nein, du bist durch die Hoffnung, bist du schon in die Ewigkeit eingeführt. Deshalb schreibt Paulus einmal an einer Stelle, unser Wandel ist im Himmel. Wir leben also zwar auf der Erde, aber in unserer Hoffnung leben wir schon wie im Himmel. Da bedienen wir uns, denn wir hungern vielleicht hier in dieser Welt, aber wir sehen, er deckt den Tisch im Angesicht der Hungersnot. Er bereitet alles vor und ich fürchte kein Unglück. Da kann alles kommen, was da will. Ich habe Hoffnung. Die Hoffnung lässt dich nicht zuschanden werden. Du magst durcheinandergewirbelt sein und konfus und chaotisch bei dir mag alles zugehen und passieren, aber die Hoffnung bringt dich wieder auf die Beine. Und wir haben eine Botschaft, was die Menschen auf die Beine bringt. Wir beherrschen die Sprache des Himmels, wir sind schon dort eingeführt, wir wissen, wie die geistlichen Dinge passieren. Wir haben Schätze im Himmel und Hoffnung bringt unser Leben nach oben. Hoffnung bringt unser Leben nach oben. Halte fest an der Hoffnung, die du über Gott hast, dass Gott da ist, dass du dein Vater ist, nicht nur dein Schöpfer, sondern dein Vater, dein Erhalter. Gott ist nicht nur der Schöpfer, dass er was gemacht hat, nein, er ist auch gleichzeitig der Erhalter. Er ist dafür zuständig, dass das so bleibt, wie es ist und noch besser wird. Das ist Gott, dass es noch besser wird, wie es ist. Das Leben ist nicht fair, das weiß ich. Bei niemandem, bei gläubig und nicht gläubig. Das Leben ist nicht fair. Wir erleben die gleichen Schicksalsschläge, die gleichen Katastrophen, die gleichen Probleme wie die Welt. Aber unsere Hoffnung ist da. Wir geben uns nicht auf. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Unsere Seele ist in Gott, fest verwurzelt, verankert. Christen können Optimisten sein. Das können Menschen ohne Gott nicht. Christen können Optimisten sein. Und deshalb ist es so wichtig, lass dir die Hoffnung nicht rauben. Was der Teufel kommen möchte, und er möchte sagen, schau die Diagnose an. 5 Ärzte haben dich untersucht und alle bestätigen Krebs, 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 Krebs. Aber du kannst sagen, Gott ist der Chefarzt. Er hat das letzte Wort. Er sagt, ob das Krebs ist und wie mit diesem Krebs wir fertig werden. Oder Tumor oder irgendwas anderes in deinem Leben. Weißt du, der Teufel möchte dir die Hoffnung rauben. Wenn ich einen Menschen fertig bringe, die Hoffnung zu nehmen, ist er am Ende, ist er erledigt. Deshalb, Gott will, dass du nicht erledigt wirst, sondern dass du den Teufel erledigst. Der Teufel hasst jeden, der glaubt, jeden, der Erfolg hat, jeden, der gesegnet ist, jeder, der vorwärts geht und Sieg hat und gesund ist und sich des Lebens freut, der hasst. Wie können wir in dieser Welt uns am Leben freuen, das Leben genießen und sagen, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher? Aber wir können das, weil wir einen guten Gott haben. Der Teufel möchte alle Gotteskinder am liebsten vernichten, so wie den Hiob. Sag doch deinem Gott ab, pack ein und geh nach Hause, gib's auf. Aber wir geben nichts auf. Im Gegenteil, wir machen das weiter. Wir legen noch eins drauf. Und das machen Kinder Gottes, die legen immer noch eins drauf. Und jetzt erst recht. Weißt du, wenn es dir schlecht geht, du solltest erst recht aufstehen und sagen, jetzt erst recht. Jetzt lobe ich Gott und zwar nicht nur auf meinen Knien, nein, jetzt steige ich sogar auf den Stuhl und preise Gott. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Was glaubst du, wie der Teufel sich wild ärgert? Dem geht die Puste aus und er kriegt Herzinfarkt. Der ist erledigt. Wenn du auf dem Stuhl nach Hause gehst und auf den Stuhl steigst und sagst, Halleluja Gott, ich möchte noch näher kommen. Vielleicht steigst du auf den Schrank, um Gott noch näher zu kommen. Verstehst du? Ich will dir nur sagen, damit du es verstehst, das wird den Teufel ärgern. Der Teufel ärgert sich über Menschen, die Hoffnung haben und freut sich über jeden, der keine Hoffnung hat. Und wir sind von Gott Menschen mit Hoffnung. Wir haben Verheißungen, wir haben Gottes Wort, das sind lauter Blankoschecks. Du musst nur unterschreiben, ja Herr. Und du hast Hoffnung wieder. Auch wenn du das Geld noch nicht in der Hand hast, aber du hast den Scheck in der Hand. Und du gehst zur Bank und wirst das bekommen, was du brauchst im richtigen Augenblick. Gott hat mit seinen Kindern einen Bund geschlossen, einen Vertrag gemacht. Du darfst als Kind Gottes dir das Land nicht wegnehmen. Worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Die Kinder Israel, als sie nach ins gelobte Land kamen, weißt du, die sind ins Land mit Hoffnung gegangen. Die haben schon das Land verteilt, obwohl sie noch gar nicht hatten. Dann, hier wohnt Zebulon, hier wohnt Naphtali, hier wohnt Juda, hier wohnt Benjamin, hier wohnt Ephraim, hier das Land kriegt Josef. Die haben schon alles verteilt. Du sollst das Feld des Bären verteilen, noch bevor du den Bären erlegt hast. In der Hoffnung, den Kerl kriege ich. Der läuft mir nicht davon. Und sie haben das Land verteilt. Du kannst das Land nicht einnehmen, solange du das Land noch nicht verteilt hast. Was mache ich, wenn ich es eingenommen habe? Weißt du, du sollst erobern zu einem bestimmten Zweck. Und es muss wert sein, sich für die Sache einzusetzen. Das Land ist gut. Also mein Revier, mein Grundstück, das, was Gott mir versprochen hat, das ist herrlich. Hoffnung. Natürlich, wenn du eine Wüste kriegst, dann wirst du auch für die Wüste nicht kämpfen. Verteile das Land schon, bevor du einnimmst. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist mit Hoffnung kämpfen. Und Gott will dir helfen, dass du das Land dem Teufel wegnimmst und dann, ja, lebst. Weißt du, der Teufel möchte dir dein Existenzrecht absprechen. Weißt, wir sind nichts, wir können nichts und wir werden nichts. Aber du darfst dem Teufel sagen, du bist ein alter Lügner. Geh weg von mir. Ich will mit dir nichts zu schaffen haben. Ich möchte dein Angesicht nicht sehen und ich möchte dich nicht mal riechen. Du stinkst für mich. Wir sollen dem Teufel widerstehen. Wegschicken, fortjagen. So wie du Fliegen jagst. Oder Mücken oder anderes Ungeziefer. Das ist ein Ungeziefer. Der Teufel will dich in die Gefangenschaft verschleppen, wie die Israeliten, oder in Abhängigkeit bringen, von was weiß ich auch immer. Er ist ein Räuber von Anfang an. Er will dir deine Hoffnung nehmen, deine Beziehung zu Gott. Ich glaube an Gott. Gott wird mich retten. Gott wird mich rausholen. Gott wird mir beistehen. Gott wird mich nicht zu Schanden werden lassen. David Livingstone, der Afrika durchquerte und Afrika erforschte, der hat seine Mamelucken dabei gehabt und die seine Träger waren. Und ich sagte, plötzlich merkte, mein Geld geht aus. Ich muss neue Finanzen und neues Material holen aus England. Ich muss nach England fahren. Und dann hat er gesagt, bleibt hier. Ich werde wiederkommen. Und dann waren die dort und warteten ein Jahr. Und unser David Livingstone war nicht da. Und dann haben die Leute geredet, guck mal, das sind immer die Weißen, die versprechen was und die halten nicht, was sie versprechen. Und kommt, geht nach Hause, geht zu euren Lieben wieder nach Hause, lebt wieder euer Leben, wie ihr bisher gelebt habt. Aber die lügen alle, die Weißen lügen alle. Aber die kannten David Livingstone, seine Träger, und die haben gesagt, was der Vater versprochen hat, das wird in Erfüllung gehen. Wir bleiben hier. Und dann plassierte plötzlich, dass sie auf dem Sambesi-Fluss etwas Merkwürdiges hören, was sie noch nie in dieser Gegend je gehört hatten. Tuck, 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 tuck. Was ist das für Geräusch? Haben sie sich gefragt, was ist das für Geräusch? Und dann sahen sie zum ersten Mal einen Dampfer, der den Sambesi-Fluss rauffährt. Und dann, wer steigt aus? David Livingstone. Also das Warten hat sich gelohnt. Und ich sage, Brüder und Schwestern, unser Warten lohnt sich. Was Jesus versprochen hat, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Das wird kommen. Eines Tages werden wir auch, tuck, 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 hören. Noch wird der Herr mit seiner ganzen Herrlichkeit, der Herr wird mit seinen Engeln kommen und die seinen erlösen und die Posaune blasen. Da wird der erste Engel vorne dann blasen und das Schiff wird anlegen und kommt her. Ihr, die bis jetzt durchgehalten habt. Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Menschliche Hoffnung, wenn du am Menschen vertraust, bist verlassen. Aber wenn du Gott vertraust, er ist zuverlässig. Also du musst einen Partner kennen, dem du vertraust, worauf du deine Hoffnung setzt, ist er bewährt. Und in meiner Bibel heißt von Gott, er ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Bei ihm ist kein Wechsel von Tag und Nacht, keine Veränderung. Das hat er gar nicht. Er hat das auch nicht nötig. Wenn du Gott einmal richtig kennst, dann kannst du so richtig hoffen. Wenn du Menschen kennst, alle Menschen sind irgendwo Lügner. Alle Menschen, die versprechen und letztendlich, sie können nicht halten im letzten Moment das, was sie versprochen haben. Aber Gott kann halten, was er versprochen hat. Setz deine Hoffnung ganz auf Gott, der Hoffnung. Gott kann. Und das möchte ich dir als Botschaft weitergeben. Gott kann. So, das Land wird verteilt und das Land ist denen versprochen, die da glauben, die schon im Glauben das alles schon sehen. Wenn du in der Hoffnung und im Glauben das Land nicht siehst, dein Erfolg, deine Gesundheit, wie du gesund bist und plötzlich in Urlaub fährst, wenn jemand krank ist heute, der soll jetzt schon seinen Urlaub planen. Ich gehe jetzt, mache eine große Weltreise. Ein Kranker kann das nicht machen, aber ein Gesunder. Und deshalb, du musst die Hoffnung haben, ich werde aufstehen und wartet mal, wenn ich ans Land komme, wenn ich wieder Boden unter die Füße habe. Hoffnung. Weißt du, der Teufel möchte dir dein Königreich, deine Krone nehmen, der möchte dich zum Schwanz machen, so wie so ein Anhängsel von irgendjemandem. Nein, du sollst Autorität haben. Selbst wenn du es heute jetzt nicht hast, wir wachsen in der Gnade Gottes. Wir werden von Tag zu Tag stärker. Hoffnung auf Wachstum. Wenn du Gott verlierst, hat man dir alles genommen. Egal, was du noch hast, das wird dir auch nachher noch genommen werden. Viele haben Gott verloren, haben die Hoffnung verloren, haben Glauben verloren, ihre Identität verloren. Sie wissen nicht mal, wer sind sie genau. Die Orientierung verloren. Und weißt du, wenn du die Orientierung verlierst, dann drehst du dich nur im Teufelskreis. Und was du wieder brauchst, ist Hoffnung. Und dann kommst du aus dem Teufelskreis wieder raus. Wenn du keine Hoffnung hast, findest nicht einmal was zu essen. Aber wenn du Hoffnung hast, du wirst immer was finden. Etwas, immer wieder was entdecken. Ohne Gott ist ein Mensch ohne Orientierung. Nirgendwo ist er zu Hause. Niemand mag ihn. Ist er überall, wo er hingeht, am falschen Platz. Alles, was er unternimmt, ist verkehrt. Ist ein Verlorener, ein Verirrter. Aber wenn du Hoffnung hast, mein Vater hat Brot die Fülle. Das war Hoffnung. Dort am Schweinetrog hat er Glauben bekommen. Du kriegst vielleicht nicht Glauben in der Kirche, aber am Schweinetrog bekommst du Glauben. Im Chaos, in der Katastrophe, in der Krise, am Krankenbett. Dort kriegst du Glauben. Mein Vater hat Brot die Fülle. Gott ist ein Heiler. Gott ist ein Helfer. Gott ist ein Versorger. Und dann sagst du, nein, das ist nicht meine Endstation. In dieser Endstation steige ich nicht aus. Du solltest in Teufels Endstation nicht aussteigen. Dann bist du plötzlich auf der grünen Wiese. Und du musst nicht an jedem Halt gleich aussteigen. Uns ist passiert in Indien, ich steige raus aus dem Flugzeug, während das Flugzeug nur irgendwo zwischenlanden muss. Aber es ist auf dem Programm war nicht eingeteilt, dass das Flugzeug dort und dort landet. Aber für mich hieß es, also wir sind gelandet jetzt, wir müssen aussteigen. Weil es nicht vorgesehen war, dass eine Station ist. Und wir drei, wo wir dabei waren hier aus Deutschland, wir steigen aus der Maschine, wir sagen, bitte Tür aufmachen, die lassen sogar für uns die Rolltreppe runter. Es sah so aus, als wenn wir hier aussteigen wollten. Und plötzlich waren wir wieder auf der grünen Wiese und mussten wieder neu einsteigen. Am Flughafen spielten die Leute verrückt, was wollen die drei deutsche Verirrte dort? Falsch ausgestiegen. Und so viele Leute sind falsch ausgestiegen, nur weil das Flugzeug mal angehalten hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und weißt du, was dann passieren muss? Wir mussten wieder durch die ganze Prozedur neu einchecken. Erklären, also das Irrtum, unser Gepäck wurde noch rausgesucht. So verrückt. Aber so sind vielfach Leute, vor allem auch Deutsche. Die steigen auf der grünen Wiese aus. Und verlieren die Hoffnung, denken, wundern sich, dass niemand da, niemand holt mich ab. Und wieder einchecken, Bruder, Schwester. Damit die Reise wieder weitergeht. Der Teufel möchte, dass du deine Reise unterbrichst, dass du im Niemandsland irgendwo landest. Niemand mag dich, niemand holt dich ab. Weiß gar nicht, wie es weitergeht. Was hätten wir dort gemacht in diesem Kaff? Und genau ist, der Teufel möchte Hoffnung dir nehmen. Weißt du, wenn er das fertig bringt, dass du nichts mehr erwartest von deinem Leben, und du sagst, also ich werde nicht gesund, ich werde nicht mehr arbeiten, ich werde keine Aufgabe mehr finden. Weißt du, am Anfang legt der Teufel lauter Hindernisse, damit deine Hoffnung zustanden wird. Damit du an deiner Hoffnung anfängst zu zweifeln. Damit du sogar dich ärgerst, wäre ich bloß nicht Christ geworden. Seitdem ich gläubig bin, geht es bei mir drunter und drüber alles. Der Teufel möchte dich ermutigen und will dir zeigen, guck mal, ja, das hast du von deinem Gott. Und ist Gott fair, wenn er dich dann so hängen lässt? Das ist nicht Gott. Weißt du, er will, dass du aussteigst mitten auf der grünen Wiese. Und niemand ist da. Und dann lacht er und reibt sich die Hände und sagt, guck mal, die dummen Deutsche. Erwarte von deinem Leben noch was. Du denkst anders, denn du bist Kind Gottes. Wir sind Andersdenkende. Das ist so wichtig, dass wir in dieser Welt sind und sind Andersdenkende. Wir haben das gleiche Schicksal, die gleichen Probleme, die gleichen Kämpfe, die gleichen Nöte, die gleichen Anfechtungen, die gleichen Sorgen. Aber wir sind Andersdenkende. Wir denken anders. Andersdenkende. Andersdenkende. Wir denken anders, wir glauben anders, wir leben anders. Wir handeln anders, wir reagieren anders. Andersdenkende. Christen, wahre Gläubige sind Andersdenkende. Sie lassen sich nicht von dem Denken dieser Welt prägen oder manipulieren und verunsichern. Wir wissen, wenn wir glauben und wir gehen unser Weg. Unser Ziel ist bestimmt von Gott und wir werden das Ziel erreichen. Ungläubige Menschen, Die werden so verunsichert, dann fangen sie die ganze Gesellschaft alles zu hassen, lehnen sich gegen alles auf, rebellieren, anstatt zu sagen, wir harren des Herrn. Sei stille, ich werde für euch streiten, sagt der Herr. Du musst dich nicht verteidigen, wenn du weißt, Gott ist mit mir. Dann hast du Hoffnung, dass Gott für dich streitet und dass er für dich die Hand ins Feuer legt und dass er dich schützt und dich bewahrt. Das ist die Hoffnung. Wenn du Gott hast und Kind Gottes bist, vor was solltest du Angst haben? Ich passe auf meine Kinder auf oder habe aufgepasst. Jetzt habe ich keine mehr. Die sind alle groß geworden, jetzt müssen die auf ihre Kinder aufpassen. Aber ich habe auf meine Kinder aufgepasst. Bin für sie verantwortlich. Ich war nicht so wie Maria und Josef, dass sie Jesus so 3 Tage sitzen ließen in Jerusalem. Das ist ja Wahnsinn. Stell dir mal vor, das sind Rabeneltern, auch wenn sie fromm sind. Lassen doch den lieben Heiland 3 Tage lang in Jerusalem und checken nicht mit und merken nicht mit, dass der Bub nicht mitgelaufen ist. So sind viele Christen auch. Die lassen den Heiland sitzen und gehen da ihren Weg weiter. Und wo ist er? Nachher kurz vor der Haustür, da merken sie, der Junge ist nicht dabei und nicht mitgekommen. Der Teufel hasst jeden, der die Hoffnung nicht hat, der keinen Blick für die Realität hat, und er will, dass du den Blick für die Realität deines Lebens verliest. Wir haben Kämpfe, das sage ich klar und deutlich. Christen haben Kämpfe, vielleicht die haben eigene Kämpfe, die kämpfen noch für andere noch mit und sorgen noch für andere mit. Also die engagieren sich für so viel, für die halbe Welt, die wollen die Welt retten und der Welt helfen. Das ist ihre Sache. Und sie haben Hoffnung, Gott wird hier eingreifen. Es kommt ein Tag X, wo dann die große Invasion vom Himmel kommt. Und wo der Herr die Seinen erlöst. Und wir kennen schon die Sprache. Der Teufel will, dass du überfordert wirst, dass du verunsichert wirst, dass du zitterst am ganzen Körper, dass du nur noch den Tod erwartest und fix und fertig bist. Der Teufel möchte dir seinen Willen aufzwingen, dich kontrollieren und dich dann dirigieren und dass du hörig bist auf ihm und dass du kein Selbstwertgefühl mehr hast, keine Achtung vor dir, dass du überall nur gelähmt und blockiert bist. Mit Gott werde ich über die Mauern springen. Ist das verrückt? Wahnsinnig? Was ist das? Das ist ein Mensch des Glaubens, der Hoffnung hat. Mit Gott schaffe ich das. David wurde gejagt wie ein Kaninchen vom König Saul, versteckt sich und so weiter. Aber er hat immer die Hoffnung, ich werde König werden. Ich habe die Berufung, ich habe die Salbung. Gott hat seine Hand auf mein Leben. Ich werde das werden, was Gott wollte, dass ich werde. Und deshalb, niemand kann das verhindern. Der Teufel will, dass dir das Lachen vergeht, Appetit vergeht, dass du nichts mehr hörst, nichts mehr siehst, nichts mehr tust, dass du dich fürchtest, in dein Schneckenhaus zurückziehst, dass du sagst, nein, bei uns ist Hopfen und Malz verloren, dass du nur noch sterben willst und dich abschreibst, dass du nur noch zurückschaust, ja früher, das war mal eine schöne Zeit, wenn es noch nur so wär's, wie früher war. Menschen, die immer zurückschauen, die haben keine Hoffnung. Menschen, die immer erzählen, früher, das war mal, oh, das war herrlich. Weißt du, das Beste kommt für uns Kinder noch, Kinder Gottes noch. Wir haben das ewige Leben, auf uns wartet der Himmel. Das, was war, das war nicht gut, glaub mir das. Das war gut, aber nicht sehr gut. Ihrer war die Welt nicht wert. Weißt du, da waren Kämpfe, da bist fast verzweifelt, hingst immer rum, warst hilflos, hast ja keine Freude oft gehabt, dann ging es halt so drunter und drüber, aber das Beste kommt auf uns, das ist Hoffnung. Wenn du das hast, wenn du ein Ziel in deinem Leben hast, wird dein Leben schön. Aber wenn du nur einfach ins Blaue fährst, wo gehst du heute hin? Na, weiß nicht. So wie der Geist mich leitet, wo die U-Bahn anhält, da steige ich aus, da gehe ich in die Gemeinde. Da kann es sein, du landest bei Jehovas Zeugen oder Mormonen oder dann irgendwelche andere Sekte oder, weißt du, wenn du nur nach Gefühl gehst, aber du musst ein Ziel haben. Wir gehen Nazareth Kirchstraße 51. Und das ist unser Platz. Und dann, auch wenn du 20 Kilometer fahren musst, du hast ein Ziel. Weißt du, wir möchten nur ins Blaue fahren. Das ist keine Hoffnung, nur ins Blaue. So, nimm die Stunden, wie sie kommen. Du sollst die Schicksalsschläge so nehmen, wie sie kommen. Das ist okay. Aber du solltest dein Leben planen und dein Leben ausrichten. Wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, ist jeder Weg verkehrt. Egal wo, egal was du machst und unternimmst, ist alles verkehrt. Aber wenn du ein Ziel hast, ich will dahin kommen zu der vollen Mannesgröße in Christus, ich will erwachsen und mündig werden, endlich eines Tages will ich irgendwo stehen und predigen, auch wenn es nur an der Straßenkreuzung ist, Ich will Gottes Wort verkündigen oder Zeugnis geben meinen Kollegen und Freunden. Ich will ein Licht sein und will Salz sein. Wenn du eine Erwartung hast, das wirst du. Was du erwartest, das kriegst du auch. Der Teufel will dir die Lust am Leben nehmen, dass dir alles missglückt, misslingt, dass du immer schief und daneben liegst, dass du deine Pläne immer wieder wiederholst und sagst, wie oft haben wir schon das angefangen und angefasst und ist doch nichts draus geworden. Vielleicht hast du nicht mit der Hilfe Gottes gemacht, aber wenn du mit Gott arbeitest, Gott experimentiert nicht, Gott macht komplette Arbeit, der Heilige Geist leitet dich Schritt für Schritt und du kommst dahin, dass dir das Leben wieder Spaß macht und Freude macht, dass der Glaube wieder Freude macht, dass das Kämpfen mit dem Mächten der Finsternis dir Spaß macht. Da komm, wo ist denn der nächste Teufel, den ich jetzt angreifen könnte? Dass du nicht den Problemen wegläufst, sondern auf die Probleme zugehst und die Probleme löst. Wir sind dazu da, um Probleme in dieser Welt zu lösen mit Gottes Hilfe. Und er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Bin ich schwach, so bin ich stark. Das ist Wort Gottes. Also wir schöpfen unsere Kraft nicht aus uns. Bei uns ist nicht viel, das ist nur ein bisschen Öl, das ist alles. Also da kommen wir nicht mehr bis zur nächsten Ecke. Aber von Gott her, mit Gott vermag ich alles. Der Teufel will, dass du in der Wüste bleibst, Depressionen bekommst, die Orientierung verlierst, dich ärgerst, die Welt nicht mehr verstehst und sagst, was soll das alles? Wenn du schon so fragst, was soll das alles, hast du schon die Hoffnung verloren. Aber wenn du es sagst, ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dann wirst du aus jeder Situation Gold machen. Da wirst du jede Situation vergolden. Oder so eine Perle machen. Weißt du, wenn du Hoffnung hast, dann lebst du entspannt, nicht verkrampft. Wir müssen beten, Geschwister, die Welt geht bald unter, wir stehen schon am Abgrund. Nein, du hast die Hoffnung. Und Himmel und Erde werden vergehen, das weißt du sowieso. Aber Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, worin Gerechtigkeit wohnt, wo die ganze Ungerechtigkeit vergangen ist. Du wirst eine Welt erleben, die ist perfekt. Die ist perfekt. So eine perfekte Welt hat noch niemand gehabt, die Gott schaffen wird, seinen Kindern. Du hast Hoffnung. Und weißt du, wenn du einmal nur durchs Schlüsselloch des Himmels geguckt hast, dann hast du Hoffnung. Dann weißt du, dort glitzert's nur. Dort glitzert's nur noch. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann lohnt sich alles. Und das ist der Unterschied zwischen Gläubig und Ungläubig. Der Gläubige weiß, es lohnt sich. Dieser Stress lohnt sich. Je mehr Stress ich habe, desto glänzender wird meine Krone sein. Das poliert nur meine Krone. Weißt du, so ein Hirsch im Wald oder Elch, der wetzt sein Geweih an die Bäume. Und wir wetzen auch unser Geweih, unsere Kronen an den Schwierigkeiten. Und das ist Hoffnung, dass das alte Fell mal endlich abfällt. Und dass mein Geweih wieder größer wird. Und je mehr du das Geweih wetzt, oder so ein Hirsch sein Geweih wetzt, desto größer wird sein Geweih. Und wenn du nur so ein kleines Geweihchen hast, dann hast du nicht genug gewetzt, dein Geweih. Und was bedeutet das biblisch oder geistlich übersetzt und übertragen? Kämpfe. Je mehr du dich an den Schwierigkeiten wetzt und reibst, desto größer wird dein Geweih. Deine Krone der Seligkeit. Der Teufel ist nur neidisch auf deine Berufung, deshalb will er dich abhalten. Manchmal hält der Teufel sogar von einem die Schwierigkeiten weg, damit du keine Schwierigkeiten hast. Hast du keine Schwierigkeiten, hast du auch keine Herrlichkeiten. Hast du keine Schwierigkeiten, hast du auch keine Herrlichkeiten. Aber je mehr Reibfläche du bekommst, desto mehr Energie wird freigesetzt und entwickelt. Also wir sind nicht in Physik, aber trotzdem. Wir können aus der Natur so viel lernen. Wir können aus der Natur so viel lernen. Der Teufel will, dass du keine Freude am Leben hast, am Kämpfen hast, am Geben hast, am Nehmen hast. Wir sollen groß im Nehmen und groß im Geben sein. Das ist wichtig, dass wir das sind. Der Teufel will, dass du keine Hoffnung am Leben hast, dass du die verlierst und sagst, ach komm, muss doch sterben. Was bleibt? Weißt du, wenn du dann Prediger liest, im Alten Testament vom König Salomo, und das war die Zeit, wo der kein richtiger Gläubiger war. Lauter Frauen, verliebt sich mit lauter Frauen, baut einen Götzentempel nach dem anderen und so weiter. Und philosophiert, schreibt Gedichte den ganzen Tag und flötet und was weiß ich was alles und flirtet. Und in dieser Zeit, dieser Prediger, schreibt er das Buch Prediger. Alles ist Wind, alles ist Haschen nach Wind, alles bringt nichts, alles ist umsonst, alles ist vergeblich. Weißt du, und so sieht es bei vielen Menschen. Wenn sie nur nach dem Irdischen schauen, nur noch Gedichte lesen und nur noch irgendwie philosophieren, rumphilosophieren, alles ist nichts. Und nur flirten und so weiter, alles ist nichts. Aber du musst weitergehen. So wie David. David ermannte in Gott, hat Hoffnung in Gott geschöpft und lebte aus Gott. Sein Vater, der sollte zurück zu seinem Vater gehen und nicht das verlieren, was sein Vater erarbeitet hat. Weißt du, wenn du nicht richtig in Gott stehst, dann wird das Leben dir zur Last statt zur Lust. Der Teufel versteht, dein Leben zu versalzen und zu versauen, ungenießbar zu machen und bitter. Aber das können wir nicht. Das ist nicht mein Leben. So habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Wie hast du dir das Leben vorgestellt? Im Schlaraffenland? Wie hast du das Leben dir vorgestellt? In dem Augenblick, wo du Christ wirst, beginnt auch der Kampf des Lebens für dich. Du benutzt Ellenbogen, du setzt dich durch und in der Bibel heißt es 7-mal in der Offenbarung für die Gläubigen, wer da überwindet, da beginnt das Überwinderleben. Da überwindest du deinen inneren Schweinehund, auf Deutsch gesagt, dein Ego, deine Unlust und du hast die Lust am Herrn, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Da beginnt das wahre Leben. Hoffe auf den Herrn und vertraue dem Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Mal dir mal aus, deine Herzenswünsche sollen erfüllt werden, aber du musst etwas tun. Gott vertrauen. Deine Wege Gott hinlegen, sag Herr, ich habe einen Fahrplan, ich möchte von A nach B. Ich möchte zu deinem Thron kommen, aber ich weiß nicht wie. Und dann plan du den Weg für mich. Und der Herr wird alles recht machen. Er führt dich auf rechte Straße um seines Namens willen. Der Teufel will, dass du sagst, alles hat keinen Sinn. Nur Enttäuschung, 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 Enttäuschung. Ist das der Sinn des Lebens? Der Unterschied zwischen den Ungläubigen und dem Gläubigen ist, dass der Gläubige Gott vertraut, Hoffnung hat und den Sinn des Lebens sieht. Und es lohnt sich, alles auf eine Karte zu setzen für diese Berufung. Dafür lohnt sich zu leben und zu sterben. Wofür du nicht sterben kannst, dafür ist auch nicht wert, dass du lebst. Denk drüber nach. Wofür du nicht sterben kannst, ist nicht wert, dass du auch lebst. Weißt du, wenn du das andere Leben nicht mehr erwartest, dass nach dem Tod was anderes kommt, das Bessere kommt, das Schönere kommt, das Edlere, das Vollkommere, wenn deine Erwartungen zusammengeschrumpft und zusammengebrochen sind, wenn du keine Träume mehr hast, was ist das Leben ohne Träume, ohne Hoffnung? Es ist genauso wie ohne Blumen, ohne Wasser, ohne Fleisch. Schiller hat einmal gesagt, Leben heißt träumen. Wann hast du zum letzten Mal schön geträumt? Die Erlösten, die Gläubigen, die Hoffenden, wenn die heimkommen oder wenn sie auf dem Nachhauseweg sind, die werden sein wie die Träumenden. Der verlorene Sohn hat geträumt, mein Vater hat Brot, die Fülle und ich Esel. Was mache ich hier am Schweinetrog? Hoffnungen und Träume sind der Motor des Lebens. Hoffnungen und Träume. Fang an zu träumen. Nichts geschieht, ohne dass es vorher ein Traum vorausgegangen ist. Ein Traum, eine Hoffnung. Oh, ich habe eine gute Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Jetzt, wo die Fußballspiele sind in Südafrika, bevor Vasco da Gama den Horn von Afrika umsegelte, da hieß dieser Horn Kap der großen Stürme. Aber als er diesen Kap der großen Stürme umsegelte, hat er das umgetauft. Und er hat gesagt, ab heute heißt es Kap der guten Hoffnung. Dieser Horn von Afrika unten. Weißt du, du musst es umsegeln, dann ist es für dich Kap der guten Hoffnung. Jetzt geht's stillen Ozean entgegen. Jetzt geht's nach Indien oder wo auch immer. Jetzt. Der Traum muss da sein. Und du musst Mut haben, dass du den Kap der großen Stürme umsegelst. Und sagen, das schaffe ich, mit Gott schaffe ich's. Die großen Entdecker hätten die Welt nicht verändert, wenn sie nicht die Hoffnung gehabt hätten. Weißt du, Menschen mit Hoffnung sind manchmal komisch. Und vielleicht bist du auch ein bisschen komisch, wenn du Hoffnung hast in dieser Welt. Christoph Kolumbus fuhr los, um den Weg, Seeweg nach Indien zu finden. Er sagte, wenn ich immer geradeaus fahre, ich komme nach Indien. Wenn die Erde, wenn das wahr ist, was ich glaube, wenn das wahr ist, was ich berechne, wenn ich geradeaus fahre. Als er wegfuhr, wusste er nicht, wohin er hinfuhr. Als er dort ankam, wusste er nicht, wo er war. Als er nach Hause kam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Er hat Amerika entdeckt. Und so ist Hoffnung. Hoffnung ist ein fragliches Ding. Was ist das? Du fährst los und du weißt nicht, wohin du fährst. Aber du weißt, wenn ich immer geradeaus fahre, Hoffnung. Als dann auf seinem Schiff eine Meuterei ausbrach und sagte, Christoph, wir müssen umkehren nach Hause, uns wird noch die Nahrung reichen bis nach Hause und wir haben Flaute, es läuft nichts. Er wollte fast aufgeben und dann ergriff sogar zur Lüge, dass er geschwindelt hat, wir sind gleich dort. Und er hoffte, dass er, wenn er mit der Strömung geht, dass er dorthin kommt, mit dem Passatwind, dass er das Ziel erreicht, er muss den Weg nach Indien finden. Und dann sieht er einmal ein paar Vögel am Himmel fliegen und ein grünes Blatt im Meer. Und das hat ihm Hoffnung gegeben, ein Blatt im Meer und zwei Vögel, die da einfach im Fliegen am Himmel. Er sagt, Leute, hier Land darf nicht mehr weit weg sein, wenn schon Vögel fliegen und wenn ein Blatt im Wind, im Wasser ist, dann muss Land bald in der Nähe greifbar sein. Leute, lasst uns zusammenreißen, auch wenn Skorput auf dem Schiff ausgebrochen ist und die Leute nicht mehr möchten. Haltet durch. Hoffnung zwingt uns zum Durchhalten. Vielleicht hast du nur ein Blatt. Vielleicht hast du eine Verheißung, das ist dieses grüne Blatt, das im Meer des Lebens treibt. Und du siehst, ich habe eine Verheißung. Ich halte mich fest, das wird wahr werden. Gott hat mir versprochen. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich etwas Merkwürdiges erlebt. Plötzlich kriege ich eine Postkarte, Pastor, kommen Sie ganz schnell und beten Sie mit mir. Natürlich habe ich gedacht, das ist ein Hilfeschrei oder was das ist, ich weiß nicht. Komme ich hin, macht mir eine Frau die Tür auf, abgemagert, verwildert, Trainingsanzug, nicht einmal richtig gewaschen. Er hat gesagt, sehr geliebte oder sehr geehrte Frau, was ist los mit Ihnen, was fehlt? Wissen Sie, der Doktor ist in Urlaub gefahren und hat sich von mir verabschiedet und sagte zu mir, ich weiß nicht, wenn ich zurückkomme, ob Sie noch leben. Das ist Hoffnung natürlich. Und in dieser Verzweiflung hat sie dann irgendwo ein Traktat von mir gefunden, schrieb, Pastor, können Sie mit mir beten? Und dann habe ich mit der Frau gebetet. Und dann sagt sie, sie haben genau so gebetet, wie vor 25 Jahren eine Kinderstundentante oder Sonntagsschulmitarbeiterin gesagt hat, habe gesagt, Frau Stadler, Sie werden gesund werden. Und ich habe mich immer festgehalten, nicht, dass wenn der Doktor verreist, sterben werde. Ich habe, was die Frau im Gebet gesagt hat, oder Sie werden gesund werden, ich werde gesund werden. 25 Jahre hält sie sich fest, ist nicht gesund geworden, ist runter und runter und runter und tiefer gesunken in der Krankheit. Und hängt nur noch da, als der letzte Strohhalm, den sie da hatte, ist der Pastor Matutis, schreibt einen Brief, bitte kommen Sie schnell und beten Sie mit mir. Ich bin gar nicht mehr ins Wohnzimmer gegangen, die wollten mich ins Wohnzimmer führen und bin gleich im Flur, habe gesagt, Frau Stadler, lass uns hier hinknien, lass uns hier beten, habe hier gebetet und ich wollte nur so schnell wie möglich weg, denn dieser Fall sah wirklich hoffnungslos aus. Aber sie hatte Hoffnung. Vor 25 Jahren, dass das Gebet noch eine Wende schaffen kann. Der Arzt kann ihr nicht helfen, aber vielleicht das Gebet. Gut, ich habe mit ihr gebetet. Natürlich gab es noch Zirkus dazwischen mit ihrem Mann. Ihr Mann war Oberkriminaldirektor bei der Polizei. Ruft mich an, sind Sie Pastor Matutis? Habe ich gesagt, ja. Habe ich gesagt, um was geht's denn? Sie waren doch heute bei meiner Frau. Meine Frau spielt verrückt. Sie hat alle Medikamente in Abguss geschüttet. Wenn sie stirbt, zeige ich sie an. Ich muss vorstellen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss vorsichtig sein. Jetzt muss beten und gucken, was dabei raus wird. Nach einer Woche besuche ich die Frau, klingelt an der Tür, dann macht mir jemand die Tür auf und dann sagt sie, ich bin Frau Stadler. Schön Lippen angemalt, gepudert, sauber adrett angezogen. Dann erzählt sie mir, wissen Sie, was mit mir passiert ist? Die Medikamente haben mir nicht geholfen. Ich habe meine ganze Hoffnung auf die Medikamente gesetzt, die haben mir nicht geholfen. Aber dann habe ich gesagt, die letzte Hoffnung war für mich Gott. Und vor 25 Jahren habe ich ein Wort bekommen, du wirst gesund werden. Und schauen Sie, mein Mann konnte es nicht glauben, der hat sich so aufgeregt, dass sie die Medikamente alle weggeschüttet hat. Sie hat nämlich eine ganze Menge, die ganze Bettkonsole, 4 Herztropfen, dass das Herz langsamer schlägt, dass es schneller schlägt wieder, so wie das Licht alles ausbalanciert ist, dass die Schilddrüse funktioniert, dass alles so funktioniert. Die haben ihr nicht geholfen. Aber Gott hat ihr geholfen. Wir können manchmal nur auf Gott Hoffnung setzen, wenn uns alle andere Hoffnung zunichte geworden ist. Wenn du nichts mehr hast, Wenn der nächste Arzt 500 Kilometer weg ist, dann wirst du Heilung erleben. Und ich darf dir eines sagen, der Herr Stadler ist gestorben, noch während ich in Stuttgart war, aber die Frau Stadler hat noch lange gelebt. Du siehst, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung. Nichts geschieht ohne Traum. Nur ein Traum kann deine Zukunft gestalten, wenn du eine Hoffnung hast. Wir werden schaffen. Wir kommen durch. Wir werden es überleben. Es gibt Dinge, die du mit den Augen nicht sehen kannst. Und das ist die Hoffnung. Du siehst es perfekt, alles vorbereitet. Wie du springst und tanzt und singst und hüpfst. Göttliche Träume werden nur für Gläubige Wirklichkeit, nicht für Ungläubige. Träume sind also Wiederholungen des Geistes, Wiederholungen der Schöpfung, Wiederholungen des Glaubens. Gott hat gesagt, und du bist so eine Art Wiederkäuer, du wiederholst es wieder alles und sprichst, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann geschieht es auch so. Die Propheten, du kannst die Bibel lesen, es ist erstaunlich, wenn du das Alte Testament liest, die Propheten haben nochmals nachgeträumt, was die anderen geträumt haben. Fang an nachzuträumen, das was Gott dir verheißen hat. Und wenn es in deinem Geist Realität und groß wird, dann wird es wirklich. Der zweite Traum ist der erbetene, der göttliche Traum. Nicht der erste. Der erste kann nur von irgendjemand kommen. Von deinem Fleisch, kann vom Teufel kommen, kann auch von Gott kommen. Aber der zweite Traum, das ist, wenn du eingeladen hast, Herr, ich will ganz genau wissen, zeig's mir, werde ich das erleben oder werde ich das nicht erleben. Und wenn Gott dir dann zeigt, dann wird es alles wahr werden, was Gott dir zeigt. Der zweite Traum ist die Erfüllung. Auch wenn es in ferner Zukunft manches steht, du wirst gesund werden. Der zweite Traum ist der revolutionäre Traum. Und so radikal. Und erstaunt erst und wird wirklich und gibt Wegweisung. Also wir müssen sein wie die Träumenden, die nach Hause kommen. Träume bringen Offenbarungen, bringen das Licht in das Dunkle deines Lebens, wecken uns auf, geben uns Kraft. Träume sind so etwas wie Etiketten. Was ist da drin? Der Traum, den Gott dir schenkt, ist so ein Etikett. Das ist Heilung, Sieg, Freude, Erfolg. Träume, das ist die zweite Welt, in der wir leben sollten und uns bewegen sollten. In Matthäus 12, Vers 35, ein bisschen anders umgedreht, ausgelegt nach Johannes Matthäus. Ein guter Mensch bringt Gutes aus dem Herzen hervor, aus dem Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz des Herzens. Was in deinem Herzen drin ist, das hoffst du. Also du bringst aus diesem Schatz heraus. Und das ist, was den Menschen reinigt und verunreinigt. Bist du schon ein Träumer? Erwartest du etwas vom Leben mehr, als das Leben hergibt? Traust du dir zu? Erwartest du, dass du über dich selbst hinauswächst? Lass deine Träume nicht leer sein, nicht nur das Etikett, ich bin gesegnet. Weißt du, das ist das Etikett, ich bin gesegnet. Aber Gott will dir mehr geben, als das, nur das Etikett, dass du gesegnet bist. Fülle deine Träume mit Inhalte, mit Durchschlagekraft, dass sie jetzt zu Explosionen werden, dass das Etikett gesprengt wird und das Wirklichkeit, dass die Sache Wirklichkeit werden. Träume müssen durchgebetet und durchgearbeitet werden. Das Leben, alles was im Leben, was du erlebst, muss erbeten sein. Herr, ich will das, was du mir gezeigt hast und mir gesagt hast, ich will das haben. Und ich hoffe, es wird kommen. Es wird kommen. Erwarte noch was. Und das werde ich stärken. Erwarte, dass das, was er hier gesagt hat, in diesem Buch, da ist eine ganze Menge drin, das ist Sprengstoff, Dynamit. Erwarte, dass du gesund wirst. Erwarte, dass du aus der Klemme rauskommst, egal was für Klemme das ist. Erwarte, dass du aufsteigst, dass du eine positive Entwicklung machst, dass wieder alles gut wird. Erwarte. Nach deinem Glauben soll es geschehen, nach deiner Erwartung. Erwarte, dass die Schwierigkeiten doch endlich mal aufhören. Ich habe die Schnauze voll. Sag mir, reicht's. Ich werde nie vergessen, bei zwischen Stuttgart und Ludwigsburg, da ist eine Familie in Maulbronn, die machen Andacht, lesen so regelmäßig fortlaufend die Bibel und dann lesen sie beim Hiob, was da alles dort passierte, was der Teufel alles angestellt hat und dann lesen sie so der Reihe nach, die Familienmitglieder, die Bibel so und dann sagt der Vater plötzlich, lasst uns die Bibel zuschlagen, es ist genug, was der Kerl dort erlebt, dieser Hiob. Vielleicht bist du auch so in Hiob. Ein Schlag nach dem anderen, ein Tiefschlag nach dem anderen. Es ist genug. Du musst auch manchmal vielleicht, musst du sagen, Teufel, mir reicht's jetzt. Ich hab genug. Weißt du, wenn du ihm nicht widerstehst und widersprichst, mach er weiter. Widersteht dem fest im Glauben, in der Hoffnung, dass Gott ihm das Handwerk legt. Bis hierher sollen deine Wellen gehen und sich deine Wellen hier legen, dass der Herr aufsteht und diesen Sturm stillt. Der Teufel macht oft weiter, weil du nicht sagst, stopp. Weil du nicht auf diesen Knopf drückst. Stopp. Du gießt noch womöglich Öl und weißt du, Pro und Contra, und du denkst, du musst dich verteidigen. Lass Gott streiten. Gott will dir genau da begegnen, wo du Probleme hast. Gott will dir neue Kraft geben, dass du aufhörst wie ein Adler. Ich habe eines festgestellt, und das ist, was ich dir Hoffnung machen möchte. Da, wo man sich selbst aufgibt, da greift Gott ein. Da, wo du dich selbst aufgibst, will Gott eingreifen. Er will da helfen, wo es dir ganz schlecht geht. Als es am dunkelsten war, um Mitternacht, hat Gott gehandelt, wo die Krise bei dir begann oder du anfingst zu zweifeln oder wo du im Loch saß und nach oben guckst und sagst, da komme ich nie mehr raus. Die können mich begraben hier. Ich bin vergessen. Aufgegeben. Gott will dir dort genau da begegnen, an der Stelle, wo es dir weh tut und sagt, ich will meinen Finger drauflegen, um dich zu heilen. Nicht dir noch mehr Schmerzen zu verursachen, hier den Schmerz zu stoppen. Genau da, wo du krank geworden bist oder gefallen bist, wo du diese bitteren Erfahrungen gemacht hast, wo dich deine Vergangenheit plötzlich eingeholt hat. Und wir werden immer wieder von unserer Vergangenheit eingeholt. Das ist katastrophal. Du denkst, jetzt habe ich doch endlich abgehakt. Ich habe alles bekannt und alles erledigt. Alle 7 Jahre erneuern sich deine Zellen und alle 7 Jahre wirst du womöglich von deiner Vergangenheit wieder eingeholt. Der alte Mensch und plötzlich bricht. Es ist genauso wie früher. Wie es damals begonnen hat, so fängt es jetzt wieder schon an. Verstehst du? Und der Teufel möchte nur sagen, guck mal, jetzt kommt schon wieder. Und du sagst, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und du hast kein Recht mehr an mir. Ich bin ein Eigentum des Herrn. Und wenn du die Hoffnung hast, ich bin ein Eigentum des Herrn, kannst du sagen, Teufel, pass auf, vergreif dich nicht am Augapfel Gottes. Vergreif dich nicht am Augapfel Gottes. Also, Gott will dir dort begegnen, wo dich da gerade deine Vergangenheit einholt, wo du vielleicht auch keinen Ausweg mehr siehst, wo du fix und fertig bist. Gott will bei dir genau da anfangen, wo vielleicht du es am liebsten abbrechen würdest und dich abwenden würdest und wo andere dich verdammen und wo andere nur dir Schwierigkeiten und Nöte machen und so weiter und richten und ihr Urteil schreiben und so weiter über dein Leben. Das schreiben Jesus von Nazareth, König der Juden und so, dann nageln sie fest, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben und das nehmen sie nicht mehr zurück. Gott will bei dir anfangen, da wo du deinen Glauben verloren hast, wo deinen Schutz, den Schutzgeist, der Geist Gottes, wo dich verlassen hat, womöglich, der kann dich nicht verlassen, da wo du glaubst und meinst, Gott hat mich verlassen. Aber du hast die Hoffnung, Gott liebt mich bis zuletzt. Vom Heiland heißt es so schön, er liebte die Seinen bis zum Schluss und sogar noch nach dem Schluss darüber hinaus. Nach der Kreuzigung ist es seinen Jüngern alle nachgegangen. Er liebte sie bis zum Schluss. Das gibt mir Hoffnung. Gott liebt uns bis zum Schluss. Auch wenn ich versage, dann kommt er da und sagt, Matthäus, komm mal her, setz dich hin, ich habe mit dir was zu sprechen. Johannes, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Denk an die Geschichte von Petrus. Ja, Herr, hast du mich lieber? Johannes, hast du mich lieber wie die anderen? Weißt du, dann war... Der Herr arbeitet deine Wunden und deine Verletzungen und deine Enttäuschung und deine Strauchelei arbeitet er auf. Er macht es, der dann Seelsorge mit dir treibt und mit dir nochmals die Sache durchspricht. Genau die Stelle da, wo du vielleicht Fehler gemacht hast, da begegnet dir Gott und da entdeckst du seine Liebe. Und das ist die Hoffnung. Nicht Menschen formen und gestalten dich, Gott formt und gestaltet dich. Gott prägt dich. Gott offenbart sich gerade dann, das war am Freitag das Thema, wenn nichts mehr geht. Das ist die Arbeitsweise Gottes. Wenn nichts mehr geht, ist die Stunde Gottes. Das ist der Tag X für dich. Von der Stelle, wo nichts mehr geht, fängt Gottes Sache an zu greifen. Von da an will Gott mit dir mitgehen und sagt, ich werde dich nicht verlassen. Von da an. Weißt du, in der Bibel heißt es immer wieder, von da an Wenn du das nur liest, du diese, ich lese nicht die Hauptwörter, ich lese manchmal solche Nebenwörter, Nebensätze. Von da an, und seitdem ich so die Nebensätze lese und eigentlich nichts sagende, aber von da an passierte das und das, und von da an wirkte der Herr, von da an geschah das und das, von da an. Und da gibt es solche Passagen, nimm deine Konkordanz, ist nicht mal in deiner Konkordanz verzeichnet, aber von da an schwimmst du gegen den Strom, von da an übernimmt der Herr das Ruder, von da an übernimmt er die Kontrolle, von da an, wenn das passiert, von da an geht er dir voran, von da an erfüllen sich deine Träume, das ist die Hoffnung, von da an, wo der Herr das Schiff besteigt, von da an, wo der Herr zu uns spricht, von da an geht Petrus auf dem Wasser, von da an geschehen wieder Wunder und Zeichen, von da an hast du die Oberhand, von da an schöpfst du das Potenzial deines Lebens aus, von da an wirst du Petrus, ein Fels. Von da an geht's mit dir aufwärts. Von da an, wo der Herr in dein Leben kommt, ist alles anders als, da ist, du bist nicht mehr dasselbe. Von da an bekommst du neuen Auftrieb. Von da an bekommst du neue Kraft. Von da an fasst du neuen Glauben und weißt, ja, ja, das ist's, von da an. Und du brauchst solch eine Begegnung Gottes, eine ganz kleine Berührung, dass du sagen kannst, von da an. Natürlich, du kannst sagen, dass wenn du Gott nicht gehorchst, von da an geht's abwärts mit uns auch. Verstehst auch das andere, die andere Seite. Aber ich will die andere Seite stehen lassen, aber ich will nur die Gottesseite dir darstellen. Von da an, wenn, sobald Gott dich berührt, dann fliegst du. Dann ziehst du deine Straße fröhlich weiter. Von da an hast du Hoffnung. Neue Hoffnung. Die hast du vorher gar nicht gehabt. Von da an kannst du sogar über die Grenze gehen. Von da an. Jesus will dich retten von deinem Ertrinken, von deiner Katastrophe. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Von da an. Weißt du, die Hoffnung, ich habe gesagt, Herr, gib mir noch ein Bild, dass ich den Leuten beschreiben kann, was ist die Hoffnung wirklich. Dass sie so kindlich begreifen können, wie kann ich die Hoffnung beschreiben. Und während ich so saß und nachdachte, meditierte, mir Gedanken machte, hat Gott mir etwas gezeigt. Die Hoffnung ist so etwas wie für Nichtschwimmer die Schwimmweste. Weißt du, dann kann man dich ins Wasser werfen, du schwimmst, auch wenn du nicht schwimmen kannst. Hoffnung ist Schwimmweste für Nichtschwimmer oder für Schiffbrüchige. Hoffnung, das ist Hoffnung. Und solange du Hoffnung hast, du kannst x-mal Schiffbruch erleiden, du wirst immer gerettet, weil du die Schwimmweste hast. Hoffnung ist eine Schwimmweste für Ertrinkende. Und mit dieser Hoffnung, mit dieser Schwimmweste kannst du sogar den Ozean überqueren deines Lebens. Kommst ans Ziel, erreichst die andere Seite. Und es ist Zeit heute, und ich möchte einfach auch dir diese Botschaft weitergeben. Es ist Zeit, dass du die Hand Gottes ergreifst und die Schwimmweste anlegst. Mit unserem Gott mache ich das. Mit unserem Gott habe ich die Schwimmweste, bin ich unsinkbar. Wie ein Korken. Die Schwimmweste. Es ist Zeit, dass du die Hand Gottes ergreifst und dass du nicht mehr länger Spielball des Schicksals bist, hilflos von bösen Mächten hin und her getrieben und ausgeliefert, und dass mit dir jeder machen kann, was er will, und dass du weiter verzweifelst. Nein, nimm die Schwimmweste, lass dich von Gott berühren. Es ist Zeit, dass Gott dich berührt. Lasst uns aufstehen und ins Gebet gehen. Und lass dich von Gott berühren heute. Morgen. Gott sagt, ich will dich berühren. Ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen. Kannst du dir das vorstellen? Gott will dich nicht verlassen. Und er will dir eine Schwimmweste, Schwimmweste ist zu wenig, er will dir ein Rettungsboot geben, so dass du gerettet wirst, dass du das andere Ufer erreichst. Mit der Schwimmweste natürlich. Diese Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Und weißt du, wenn du einmal mit der Schwimmweste schwimmen kannst, nachher, später kannst du auch ohne Schwimmweste schwimmen. Aber es fängt immer an, das Schwimmen mit der Schwimmweste. Und Gott will dir die Schwimmweste geben. Vater, ich danke dir, dass alle meine Geschwister, die heute irgendwie ohne Hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutigt, frustriert, resigniert und was noch sonst miteinander. Herr, gib ihnen die Schwimmweste des Lebens, dass sie mit dir schwimmen über diese Situation, dass sie nicht unterm Wasser sind, sondern dass sie über dem Wasser gehen, dass sie mit dir wandeln, Herr Jesus, und dass sie mit dir über die Probleme stehen, mit der Hoffnung, Jesus hat es gesagt, Jesus hat es gewollt und ich bin im Willen Gottes. Und wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes, dann kann dich nichts erschüttern. Das ist so eine Schwimmweste. Es gibt so viele Passagen der Schwimmweste. Gott will dich erhalten und er will dich durchbringen und er will dich ans Ziel bringen. Mein Kind, sagt er, ich lass dich nicht untergehen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht von den Dingen, die dir begegnen. Ich bin mit dir alle Tage bis an der Weltende. Ich bin alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Amen.